Audiodeskriptive Einführung zu Die Gewehre der Frau Katrin Angerer von René Polisch in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Das Theaterstück Die Gewehre der Frau Katrin Angerer von René Polisch ist eine Koproduktion mit den Wiener Festwochen und erlebte am 30. September 2021 im Großen Haus der Volksbühne seine Berliner Premiere. Die Aufführung dauert circa 1:50 ohne Pause. Künstlerisches Team. Text und Regie: René Polisch. Bühne: Nina von Mechow. Kostüme: Tabea Braun. Videokonzept: Jan Speckenbach. Videoschnitt: Nikolas Keil, Matthias Klütz. Dramaturgie: Johanna Kobusch. Licht: Kevin Sock. Ton: Tobias Gringel. Auf der Bühne sind die DarstellerInnen Katrin Angerer, Benny Kläsens, Josephine Fischer, Lilith Krause, Rosa Lembeck, Marie-Rosa Tietjen, Martin Wuttke. Der Tanzchor ist Teil der Jugendkompanie des Motions Tanz- und Bewegungsstudios Berlin. Tanz und Choreografie: Lilia Bassange, Luna Karitz, Mira Campo-Jastrzebski, Carlotta Gessler, Greta Geier, Eleni Murkudis, Bruna Schneider, Anna-Marlene Steinberg, Juna Wendisch, Ida Agar-Zinnen. Kamera: Marlene Blumert, Jan Speckenbach. Tonangel: Jonathan Bruns, Emil Benedikt. Soufflage: Deborah Herold, Leonie Jenning. Zum Inhalt: Der Titel zitiert ein Stück von Bertolt Brecht, nämlich Die Gewehre der Frau Carrar. In diesem verarbeitet Brecht die Erfahrung des Spanischen Bürgerkriegs. Es geht um die Witwe Teresa Carrar, die sich und ihre Söhne aus dem Bürgerkrieg heraushalten will. Als jedoch ihr unbeteiligter Sohn Juan von Franco-Milizen erschossen wird, ändert sie ihre Haltung und zieht selbst mit der verbliebenen Familie in den Krieg. Es versteht sich an der Volksbühne fast von selbst, dass René Polisch und sein wie immer mitproduzierendes Ensemble aus dieser Vorlage etwas ganz Eigenes geschöpft haben. Wir begegnen Filmschaffenden, Diven und Zweitbesetzungen in opulenten Abendroben, Kameraleuten, ProduzentInnen, Filmsternchen und TänzerInnen an einem Filmset der 30er Jahre. Jedoch ab da ist alles offen. Was für ein Film soll hier eigentlich gedreht werden? Worüber reden wir? Und warum kriegst du die Rolle und nicht ich? Oder um es direkt mit Polisch zu sagen: Wieso wollen hier denn immer alle tanzen? Wir drehen hier einen Wrestling-Film. Ich dachte, hier wird ein Tanzfilm gedreht. Warum wird es denn plötzlich ein Wrestling-Film? Ich dachte, das wäre hier eine Bibelverfilmung. Also das macht mich schon fertig. Das ist gerade mein tiefster Punkt. René Polisch und sein Ensemble bewegen sich wie immer im sogenannten postdramatischen Diskurstheater. Es wird viel gesagt und viel gedacht und viel verhandelt. Es gibt viel Text, der unter Umständen mehrfach wiederholt und dadurch von unterschiedlichen DarstellerInnen neu zum Klingen gebracht wird. Wer aber nach einer Handlung oder nach Theatercharakteren im konventionellen Sinn sucht, wird enttäuscht werden. Nicht verwunderlich, dass es auch keine wirklichen Figurennamen gibt. Zwar geistern kurz die Namen Dusty und Bill durch den Raum, auch von Mr. DeMille, einem berühmten amerikanischen Filmregisseur, ist die Rede, doch das ist mehr Zitat als Figurenführung. Die Audiodeskription bleibt deshalb bei den Vornamen der DarstellerInnen: Kati, Martin, Rosa, Marie, Josephine und Lilith. Auch die Spielweise ist speziell. Die DarstellerInnen nutzen die Textfläche für ihre eigenen situativen Einfälle und die persönliche Begegnung, wodurch gelegentlich ein fast privater Charakter entsteht. Das mit dieser Spielkunst vertraute Fanpublikum geht erheitert mit. Wundern Sie sich also nicht über unvermittelt aufbrandendes Gelächter. Sie haben nichts verpasst. Wahrscheinlich hat Martin einfach nur eine Augenbraue hochgezogen. Garantiert sind ein gut aufgelegtes Ensemble, gekonnte Slapstick-Einlagen, Musik und Tanz und ein auf diese Programmatik eingeschworenes Auditorium. Der Saal der Volksbühne. Der Saal fasst 824 Plätze. Hinten zieht sich ein Rang über die gesamte Breite. Die Sitzreihen mit hellrot bezogenen Klappstühlen sind leicht bogenförmig als ansteigende Tribüne gestaltet. Repräsentativ ist die Holzvertäfelung der Saalwände. Von der Decke bis auf Höhe der Türen vermitteln glänzend lackierte rechteckige Paneele aus hellem Holz einen edlen Eindruck. Über 30 halbrund herausragende Säulen aus rötlich schimmerndem Rosenholz gliedern die Fläche vertikal. Ein besonderer optischer Blickfang des Saals ist der an der Decke prangende Kronleuchter aus ca. 400 massiven Glasteilen in Form von stilisierten geschwungenen Blütenblättern. Den Kronleuchter umgibt ein Deckenrelief aus kreisförmig angeordneten schmalen, nach außen breiter werdenden Streifen. Alle haben ein kreisrundes Pfauenauge am Ende. So wirkt das Relief wie ein gigantisches Rad aus Pfauenfedern, das um den Blütenleuchter herum aufgeschlagen ist. Das Portal der Volksbühne scheint ungewöhnlich breit, denn es ist kein bloßer Rahmen, sondern läuft konisch über mehrere Meter auf beiden Seiten auf die Bühne zu. Der einsehbare Teil der Bühne hat eine Breite von ca. 15 Metern, eine Tiefe von 20 Metern und eine Höhe am Portal von 9 Metern. Zur Bühne. Die Einrichtung der Bühne von Die Gewehre der Katrin Angerer spielt mit Elementen und Vorrichtungen eines Filmsets aus den 30er Jahren. An der vorderen Bühnenkante ziehen sich drei Stufen über die gesamte Breite. Des Öfteren versammelt sich das Ensemble auf den Stufen zum Dialog. Ansonsten fällt der Blick zunächst frei auf den fest installierten weißen Rundhorizont und den schwarzen Bühnenboden mit der 18 Meter im Durchmesser messenden Drehbühne. In deren Zentrum präsentiert sich ein wirklich dickes Ding, genauso liebevoll flapsig wird es im Text benannt, welches sich zunehmend als absoluter Dreh- und Angelpunkt der Handlung entpuppt. Wir blicken auf eine gigantische, runde Trommel, die auf den ersten Blick an die Vorderansicht einer Waschmaschine, Modell Frontlader, erinnert. Es handelt sich um eine knapp 7 Meter hohe, 6,50 Meter breite und 5 Meter tiefe Metallkonstruktion. Die runde Trommel liegt auf einem 2,20 Meter hohen, offenen, rechteckigen Sockel auf. Dieser ist rollbar und besteht aus mehrteiligen Rohrkonstruktionen, die an Baustellengerüste erinnern. Allerdings überlagern sich die verschiedenen Teile und Rohre vielfach bei der Draufsicht, so dass der Eindruck eines unübersichtlichen Dickichts aus Metallrohren entsteht. In die Trommel ist eine eckige Holzkiste, sprich ein Raum, in den Maßen 3 Meter Höhe mal 4,50 Breite und 5 Meter Tiefe eingepasst. Die Trommel dreht mit der Drehbühne um ihre eigene Achse, kann also je nach Szene von vorne, aber auch von den Seiten oder von hinten zu sehen sein. Vor allem aber ist auch die Trommel selbst auf ihrem Sockel drehbar. Darin dann tatsächlich mit einer Waschmaschinentrommel vergleichbar. In diesem Fall ist jeweils ein Motorengeräusch gut hörbar. Durch diese technische Vorrichtung kann der in der Trommel verankerte Raum um seine vertikale Achse gedreht werden. Die Decke wird zum Fußboden. Der Fußboden ist auf einmal nicht mehr unten, sondern oben. Die Figuren im Raum folgen der Erdanziehung und rutschen mit der Drehung von Ecke zu Ecke, vom Boden zur Seite zur Decke. Der Raum zeigt das Interieur einer Bar. Vor der linken Wand zieht sich ein Tresen in der für eine Stehbar üblichen Höhe. Ein Tablett mit gefüllten Cocktailgläsern, Strohhalmen, einer Colaflasche und einem gläsernen Bierkrug ist auf der Ablage platziert. Auf zwei Brettern an der Wand hinter der Bar reihen sich Flaschen und Gläser in akkurat regelmäßigen Abständen aneinander. Darüber an der Wand steht auf schwarzem Grund der Wrestlerspruch »Fame or Shame« in altmodisch gestylten goldenen und roten Druckbuchstaben. Man fühlt sich an alte Werbeplakate erinnert. Vor dem Tresen stehen 4 schwarze drehbare Metallschalensitze ohne Lehnen jeweils auf einem dünnen Ständer. Ein zweigeteiltes Fenster mit gelbem Rahmen ist mittig in die rechte Wand eingelassen. Zu beiden Seiten unter dem Fenster direkt an der Wand stehen Bänke mit orangem Kunstleder und Lehne. Die kantig geschnittenen Bankunterteile schimmern türkis-metallig. Zwischen Bänken und Bar verteilen sich 6-eckige kleine schwarze Tische im Raum. Einer vor der Bank vorn, 2 hinten vor der Rückwand. Rechteckige, schwarz- und türkis-metallicfarbene Fliesen im Schachbrettmuster bilden den Boden der Bar. Die Decke hingegen ist orange gepolstert, wie die Bänke. Mittig hängt eine mehrarmige Lampe mit 5 runden Kugelleuchten. LED-Streifen säumen die Kanten der Bänke, des Tresens und der Tische, so dass diese leuchten können. Die gesamte Rückwand der Bar ziert der vergrößerte Druck einer Zeichnung des Berliner Künstlers Alekos Hofstetter mit dem Titel »Vorgucken« in Blau- und Gelbtönen. Sie zeigt eine Gruppe von 20 bis 30 FotografInnen. In unterschiedlichen Haltungen, gespannt vornübergebeugt, lässig stehend oder unbequem hockend, bilden sie einen unregelmäßigen Pulk. Sie alle haben eine Fotokamera vor dem Gesicht und zielen mit dem Objektiv nach vorne. Oberhalb der Fotografenköpfe ist die Rückwand schwarz. In der Mitte der Fotowand ist eine Schiebetür, die sich zu den Seiten hin aufziehen lässt. Eine schwarze Metallstange zieht sich über die Öffnung und bildet eine Barriere nach außen. Hinten an der linken Wand, verdeckt durch den Tresen, ist eine knallrote Tür, durch die die Bar von hinten betreten werden kann. Normalerweise betreten alle die Bar über die große, schlicht schwarze Bühnentreppe, die variabel an die Vorderkante des Barraums angeschoben wird. Sie ist genauso breit wie der Raum und hat 11 Stufen, deren Kanten ebenfalls mit LED ausgestattet sind und wie showartige Lauflichter von oben nach unten mehrfarbig blinken können. Vor dem Barraum ist ein auffällig nach außen in den Bühnenraum ragendes Stativ an der Kiste befestigt. An diesem ist eine Kamera festmontiert. Sie zeigt in den Barraum und filmt diesen aus immer derselben Perspektive. Mithilfe dieser Kamera wird ein verblüffender optischer Trick erzeugt. Die festmontierte Kamera zeigt den Raum, als stünde er in normaler Ausrichtung, Fußboden unten, Decke oben. Selbst dann, wenn er in Wirklichkeit gerade auf dem Kopf steht. Das projizierte Filmbild erzeugt so die Illusion, als würden die Darsteller gänzlich jenseits der Gesetze der Schwerkraft freischwebend über die Decke laufen. Die von Nina von Mechow ersonnene und in den Werkstätten der Volksbühne kunstvoll gefertigte Konstruktion eines drehbaren Raums oder auch Spinning Room, wie er genannt wird, dient dazu, die Illusion einer anderen Wirklichkeit zu erzeugen. Typisch Film also. Und unbedingt Vertigo. Ansonsten sind nur noch wenige Objekte auf der Bühne. Die Trommel ist umgeben von 8 Scheinwerfern, sie stehen auf niedrigen Stativen am Rand der Drehbühne und sind bodennah auf deren Mitte ausgerichtet. Beweglich im ganzen Raum und ebenfalls passend zum Filmset agiert eine beeindruckend große Krankamera mit ausfahrbarem Kranarm. Am oberen Ende nimmt der Kameramann oder die Kamerafrau, ausgestattet mit einer großen, durch ein Stativ aufstützbaren Handkamera, auf einem kleinen drehbaren Sitzplatz. Der Kran befindet sich auf einer rollbaren Aufhängung und wird von 2 TechnikerInnen mit schwarzen Shirts manuell gesteuert. Es gibt 2 Projektionsflächen für die durch die verschiedenen Kameras live aufgenommenen Videos. Video läuft einerseits auf dem festen Rundhorizont hinter Trommel und Drehbühne. Zum anderen kann vor der Drehbühne eine Gasewand herabgefahren werden, die den gesamten Portalausschnitt verdeckt. Sobald Videobild auf der Gase läuft, ist der Bühnenraum dahinter nicht mehr sichtbar. DarstellerInnen und Kostüme. Insgesamt zitiert das Kostümbild die Mode der frühen 30er Jahre mit Strassschmuck, Paillettenstoffen und geraden Schnitten. Typisch in diesem Sinne sind auch die in Wellen oder auch in Korkenzieher gelegten Haare der Frauen, bis hin zu Frisuren, bei denen einzelne Strähnen in abgezirkelten Rundungen auf die Stirn geklebt sind. Gleichzeitig gibt es jedoch moderne Verfremdungen oder Versatzstücke. So wenn Martin Wuttkes Smoking an der Seite Adidas Sportstreifen aufweist. Oder wenn die glitzernden Paillettenkostüme der TänzerInnen vom Schnitt her moderne Radler-Outfits sind und mit Turnschuhen kombiniert werden. Dazu kommt insgesamt ein guter Schuss Filmglamour in Gestalt von extravaganten Federn oder funkelnden Accessoires. Die titelgebende Katrin Angerer, in der Audiodeskription kurz Kati genannt, ist Mitte 50, 1,60 groß und sehr zierlich. Sie hat braune gewellte Haare, die ihr knapp über die Schultern fallen, sehr große braungrüne Augen, eine Stupsnase und einen vollen Mund. Letzteren schürzt sie gern zum Kussmund. Zu Beginn trägt sie eine weitgeschnittene weiße Hemdbluse mit Manschetten, darauf eine zur Fliege gebundene schwarze Schleife. Unter der Hemdbluse lugen schwarze, paillettenbesetzte Radlerhosen hervor. Katis Kopf ziert eine voluminöse Kappe aus wuscheligen weißen Federn. Ihre schlanken Beine stecken in hellen Netznylons, an den Füßen hat sie schwarze High Heels mit breitem Sandalenriemen vorn. Sie trägt einen riesigen Strassring. Später wechselt Kati in verschiedene elegante Abendroben. Da ist zunächst ein hochgeschlossenes, weichfallendes Abendkleid in Altrosa mit unregelmäßigen schwarzen Flecken und Puffärmeln aus Rüschenvolants. Weitere Rüschenvolants zieren die Unterkante und verlaufen schräg über die Hüfte. Dazu trägt sie vorn geschlossene, knallrote Pumps mit spitzem Absatz und drei schmalen, über dem Spann geknoteten Riemen. Durch die auffälligen Riemen und den breiten, runden Schnitt haben diese etwas Comichaftes. Sehr schick ist auch das in der Taille mit einem Glitzergürtel versehene und über der Brust gerefte Abendkleid aus Silbermetallic Lamé. In feiner Fältelung reicht es knöchellang bis zu hochhackigen Silbersandaletten. Am Ende des Stücks trägt Kati ein jugendlich anmutendes, schulterfreies weißes Kleid. Der plissierte Stoff fällt in drei glockenförmigen Volants bis zur Mitte ihrer Oberschenkel. Darüber trägt sie eine graue Bolero-Jacke aus Marabou-Federn und die roten Pumps. Martin Wuttke ist Anfang 60, 1,72 groß und zierlich. Er hat braune Augen. Das an den Seiten verbliebene Haar ist so kurz rasiert, dass sein Kopf gänzlich haarlos wirkt. Dadurch kommt sein längliches Gesicht mit breiter Nase, großem Mund, dem kantigen Kinn und den ausgeprägten Wangenfalten sehr zur Geltung. Er trägt einen dünnen grauen Oberlippenbart und Dreitagebart. Martin begegnet uns zunächst in dem besagten Smoking aus weißem glänzenden Polyesterstoff mit eingewebtem Rautenmuster und schwarzem Revers. Auffällig sind drei klar als Markenzeichen von Adidas erkennbare schwarze Streifen an der äußeren Seitennaht der Hose. Dazu trägt Martin glänzende schmale Halbschuhe mit Steppeisen unter den Sohlen. Eine weiße Fliege prangt auf dem schwarzen Hemdausschnitt unter dem Smoking. Später legt er die Smokingjacke ab. Tatsächlich ist das Hemd nur vorne schwarz, ansonsten aber ebenso weiß wie der Smoking. Die Ärmel zieren dieselben drei schwarzen Streifen wie die Hosennähte. Martin wechselt außerdem in das sogenannte Wrestling-Kostüm, das an eine Mischung aus Sportdress mit Show-Effekt erinnert. Auf einen schwarzen, kurzärmeligen Hoodie aus dünnem Stoff ist auf Höhe der Brust eine rundumlaufende Borte aus ca. 30 cm langen, oben und unten fest arretierten, roten, fadenartigen Fransen aufgesetzt. Darunter trägt er knielange schwarze Hosen, weiße Sportsocken mit zwei roten Streifen und weiße Turnschuhe. Auch die Hosen sind hinten auf Hüfthöhe mit einer lässig über den Po fallenden Fransenborte verziert. Dazu stülpt sich Martin eine füllig sich bauschende, halblange blonde Perücke auf den Kopf. Marie-Rosa Tietjen, in der Audiodeskription Marie benannt, ist Anfang 40, 1,56 groß, sehr schlank und trägt ihr mittellanges braunes Haar als Pferdeschwanz gebunden. Braune Augen unter ausdrucksvoll geschwungenen Augenbrauen prägen das ovale Gesicht. Wir begegnen ihr als erstes in einem leger geschnittenen schwarzen Pailletten-Jumpsuit mit breiten Schultern und einem fast bis zum Nabel reichenden V-Ausschnitt. Dazu trägt sie schwarz glitzernde Stiefeletten. Kurzzeitig trägt Marie ein zu großes Männerschiedsrichterhemd mit schwarz-weißen Längsstreifen über dem Suit. Für den Showteil wechselt sie in ein ärmelloses, wadenlanges Abendkleid aus einem durchscheinend weißen, mit sehr feinen, runden Pailletten besetzten Stoff. Auch das gerade geschnittene Kleid hat einen tiefen V-Ausschnitt und einen unauffälligen Taillenzug. Dazu passen silberne Tanzschuhe. In der Szene im Hof trägt sie dazu eine goldene Showkappe mit großen weißen Straußenfedern und hat einen braunen Bademantel übergeworfen. Rosa Lembeck überragt mit ihren 1,87 das gesamte sonstige Ensemble um eine Kopflänge, im Falle Martins zuzüglich ihres sehr langen, elegant geschwungenen Halses. Das Kostümbild betont ihre schlanke, aufrechte Gestalt zusätzlich. Große blaugraue Augen, ein knallrot geschminkter Mund und eine Stupsnase charakterisieren ihr Gesicht. Rosa trägt ihr kinnlanges, gewelltes, hellbraunes Haar mit einer großen Strassklemme hinter die Ohren gesteckt. Ihr weißer Smoking gleicht dem von Martin, glänzender Polyester mit zartem Rautenmuster und ein schwarzes Revers. Auf ihrer Hose verläuft jedoch nur ein breiter schwarzer Streifen und unter der Jacke hat sie ein schulterfreies, eng anliegendes Glitzerbustier in Schwarz. An den Füßen schwarze glänzende Lackschuhe. Später erscheint Rosa in einem knöchellangen, sehr schlank geschnittenen Kleid aus einem zwischen Pastellbeige und Fleischfarben changierenden Stoff mit feiner, runder Paillette. Die langen Ärmel sind am Oberarm ausgestellt, liegen sonst aber eng an. Unten fällt das Kleid in einem schrägen Anschnitt offen und gibt den Blick frei auf silberne, hochhackige Sandaletten und ihre langen Beine. Benny Claessens ist etwa 1,80 groß, Mitte 40 und eher untersetzt. Er hat ein rundes Gesicht, schmale blaue Augen, eine kurze, breite Nase und einen kleinen Mund. Sein mittelblondes Haar trägt er in einen kleinen Knoten am Hinterkopf gebunden. Zu Beginn erleben wir ihn in einer blousonartigen Jacke mit schwarz-weißem Herzchenmuster. Die Ärmel enden in hellen Bündchen. Der Herzchenstoff ist mit Goldflecken übersät, so dass Benny im Licht mit einem goldigen Glanz überzogen ist. Dazu trägt er eine cremefarbene Anzughose und ebenfalls schwarze Lackschuhe mit Steppeisen. Sein weißes Smokinghemd ist auf der Brust gefältelt, statt Krawatte liegt ein Tuch aus Herzchenstoff leger um den Hemdkragen. Später wechselt auch Benny in das Wrestling-Outfit, welches dem von Martin gleicht. Statt Perücke trägt er eine rote Coca-Cola-Basecap. Der Markenname ist in kyrillischen Buchstaben geschrieben. Ein etwa 15 cm langer, strassfunkelnder Skelettanhänger auf der Brust und auffällig glänzende Ringe fast an jedem Finger beider Hände vervollständigen den Wrestler. Josephine Fischer und Lilith Krause sind beide schlank und ca. 1,70 groß. Josephine hat ein ovales Gesicht, eine Stupsnase und große braungrüne Augen. Ihre zu Wellen frisierten dunklen Haare sind mittellang mit blondierten Partien. Lilith hat ein eher breites Gesicht mit großen blauen Augen, eine gerade Nase und einen kleinen Mund. In großen Wellen fällt ihr mittellanges braunes Haar. Zu Beginn haben beide enge braune Radler-Outfits mit Glitzerpailletten und langen Ärmeln an, dazu schwarze Schnürstiefel. Josephine trägt ein rotes Stirnband mit weißem Schirm und schwarzen Mickey-Maus-Ohren. Für eine Szene in der Bar wechselt Josephine in ein ärmelloses, kurzes schwarzes Kleid. Am Halsausschnitt und an der Hüfte ist es mit sehr langen, lose hängenden schwarzen Fransen besetzt. Dazu goldfarbene Pumps. Lilith steht in der Barszene mit einer langen weißen Servierschürze hinter dem Bartresen. Sie trägt ein langärmeliges Oberteil. Von den Ärmeln hängen ebenfalls lange schwarze Fransen herab. Zum Ende des Stücks sind beide groß im Videobild und tragen auffälligen Strassschmuck. Der Tanzchor. Die durchgängig jugendlichen TänzerInnen, es sind etwa 6 bis 7, haben zwei unterschiedliche Garderoben. Zunächst erscheinen sie in schwarz glänzenden Radler-Outfits. Die meisten bestehen aus kurzärmeligen Oberteilen und einer Radlerhose. Die Outfits sind aus unterschiedlichen Paillettenstoffen gefertigt, aber funkeln tun sie alle. Teilweise haben die Oberteile Einsätze aus durchscheinendem Tüllstoff mit zarten Mustern oder Tüllüberröcke oder sind mit Federboas verziert. Einige TänzerInnen tragen auch Samtanzüge. Alle haben Wellenfrisuren, die von jeder Menge Haarklemmen in Form gehalten werden. Dazu helle Turnschuhe. Später schlüpfen sie für eine Tanzsequenz in Sweatshirts. In der Charleston-Sequenz tragen alle Tanzschuhe mit Riemen und kleinem Absatz zu den Radler-Outfits. Die andere Garderobe besteht aus leger sitzenden dunklen Arbeitsoveralls aus grobem Stoff. Auf diese sind LED-Schnüre aufgesetzt, die blaue, rote und grüne Lichtstreifen auf die Overalls zaubern. Auch die Turnschuhsohlen sind mit LED-Schnüren versehen. Die auf der Bühne sichtbar anwesende Souffleuse trägt eine schwarze Weste mit großen silbernen Rosen, dazu schwarze Herrenhosen und Lackschnürpumps. Ein silberner Gürtel mit weißer Fliege ziert ihre Taille. Schwarze Fransen bedecken ihre nackten Schultern. Die Kamerafrauen und Männer haben dunkle arbeitstaugliche Kleidung und Turnschuhe an. Gelegentlich blitzen auch hier die Adidas-Streifen. Die Hörtheaterfassung entstand im Rahmen des Projekts Berliner Spielplan Audiodeskription Reloaded von Förderband e.V., Text und Sprecherin Imke Baumann, Saalprüfung und Redaktion Charlotte Miggel, Evelyn Salam. Tonaufnahme Tobias Kringel, Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz.